Ja, guten Morgen. Wir haben in der letzten Vorlesung begonnen, über Anselm von Canterbury zu sprechen. Also das ist eben 11. Jahrhundert. Zunächst haben wir ihn ganz in den Kontext dieser Auseinandersetzung um das Verhältnis von Vernunft und Glauben, Rationalität und Offenbarung platziert. Diese Auseinandersetzung, die wir eben schon in der Generation direkt vor ihm skizziert haben, Berengar und Lanfranc, also das ist das frühe 11. Jahrhundert. Natürlich beginnt das Thema schon vorher interessant zu sein, aber bei denen ist es halt so quasi sichtbar, das optimal sichtbar als die Konfrontation von zwei verschiedenen Auffassungen. Die rennen sozusagen mit den Köpfen direkt gegeneinander. Ne? Und wir haben uns diesen berühmten Gottesbeweis von Anselm zunächst einmal vor allem aus diesem Gesichtspunkt vergegenwärtigt. Und das möchte ich auch als den Hauptzugang zu diesem Gottesbeweis erhalten. Ich mache Ihnen zu anderen Aspekten davon dann nachher noch ein paar Zusatzbemerkungen, aber nicht weiß ich wie ausführlich. Der Beweis ist eine extrem abstrakte Konstruktion. Ich glaube, das haben Sie ja in dem Vorlesen auch mitbekommen und wenn Sie es nachlesen, sehen Sie es. Und er ist auch nicht dazu gedacht, einen Ungläubigen zu bekehren, sondern ich habe gesagt, eher kann man ihn sich vorstellen als einen Test sozusagen für die Kraft unserer Rationalität. Wir haben es eben begonnen in dem Flaschbuch zu lesen. Das beginnt da auf Seite 217. Also das müssen Sie natürlich lesen, diese Kapitel da als Ganze, was da über den Anselm steht. Und vor allem dieses Stückel mit dem Beweis da. Das sind da fünf kleine Kapitelchen aus diesem Proslogion, das insgesamt eine nicht besonders lange Schrift ist, abgedruckt. Und ich habe Ihnen das bis zum Ende dieses zweiten Kapitelchens, das hier das erste ist, vorgelesen und kommentiert. Dass über dem Größeres nichts gedacht werden kann, kann nicht im Verstand allein sein, so hört das auf, denn wenn es im Verstand allein ist, dann könnte, wenn man sich vorstellt, dass es im Verstand allein ist, dann kann man sich etwas denken, was noch größer ist, nämlich was außerdem noch diese zusätzliche Eigenschaft oder Vollkommenheit hat, auch in der Wirklichkeit zu existieren. Das kann aber nicht sein, dann nehmen wir gleich das, dann ist eben das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also existiert ohne Zweifel etwas, über dem Größeres nicht gedacht kann, sowohl im Verstand als auch in Wirklichkeit. Jetzt in dem nächsten Kapitelchen, das wir nicht so genau lesen, aber dass Sie zu Hause oder für sich auch genauso aufmerksam durchlesen, da beginnt er damit, dass er sagt, das existiert schlechthin so wahrhaft, dass auch nicht gedacht werden kann, dass es nicht existiert. Also was durch diese Floskel ausgedrückt wird, ist eben einfach die Vorstellung von notwendiger Existenz. Denn es lässt sich denken, dass es etwas gibt, das es nicht existierend gar nicht gedacht werden kann. Nämlich was größer ist als alles, was es nicht existierend auch gedacht werden kann. Das führt sozusagen zu dem Gedanken, ich gehe das jetzt nicht durch, diesen kleinen Abschnitt, aber der ist zentriert auf den Gedanken, also wie soll man sagen, der scheint etwas herauszunehmen aus dem Beweis, der vorher geführt worden ist, was man so als eine Art Kern betrachten könnte. Der abgelöst ist von dieser Situation, dass da überhaupt ein Test oder eine Überzeugung oder was gemacht wird, Was da analysiert wird in diesem dritten Kapitelchen, das ist sozusagen der Begriff der notwendigen Existenz, und man scheint irgendwie dorthin gedrängt zu werden, dass, wenn dieser Beweis überhaupt die Existenz von etwas beweisen kann, dann das immer nur eine notwendige Existenz ist. Also der funktioniert sozusagen nur in Bezug auf das stärkste und auf das unwahrscheinlichste Beweisziel hin. Etwas, das nicht notwendigerweise existiert, dessen Existenz könnte mit dieser Art von Beweis gar nicht bewiesen werden. Also das ist sozusagen so wie ein Hochspringer, der nicht über 1,50 drüber kann, sondern erst drüber kommt, wenn es mindestens 2 Meter hoch liegt. So ungefähr. Ja? Müssen Sie sich das vorstellen. Der Beweis ist von der Art, dass er genau nur deswegen funktioniert, weil es sich um notwendig ist. Das scheint so zu sein, wenn man sich dieses dritte Kapitelchen durchliest. Und das hat auch einiges für sich natürlich. Hängt natürlich sehr stark damit zusammen, dieser Gedanke, wie man jetzt eigentlich erklärt, was notwendig heißt und was notwendige Existenz bedeuten würde. Und dann kommt dieses vierte Kapitelchen, das sozusagen ein bisschen etwas aufnimmt, was in dem zweiten, also in unserem ersten, ich lese jetzt immer sozusagen, ich nummeriere sie jetzt nach ihren wirklichen Nummern, ne? Also nicht in diesem vierten Kapitel wird etwas aufgenommen, was in dem ersten, zumindest nach meiner Paraphrase, sehr stark in den Hintergrund gerückt worden ist, nämlich die tatsächliche das Verhältnis der Glaubenseinstellung und kognitiver Einstellung auf der Seite des Thoren. Ich habe Ihnen die Sache ja so dargestellt, das wiederhole ich jetzt dann auch gleich noch einmal ganz kurz, dass am Schluss rauskommt, dass bewiesen wird, dass dieses Wesen, das für uns Gott ist, notwendigerweise existiert. Nämlich, wenn es charakterisiert wird als dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und dieses Konzept eines Wesens, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, das hat auch der Thor, der Incipiens, kapiert. Aber am Schluss sagen wir nur, wir haben bewiesen, indem wir bewiesen haben, dass so ein Wesen notwendigerweise existiert, haben wir bewiesen, dass das existiert, was für uns Gott ist. Hingegen ist noch offen, ob wir den jetzt überzeugt haben, dass das falsch ist, was er am Anfang gesagt hat, nämlich, dass Gott nicht existiert. Und in diesem vierten Kapitel wird diese Sache ein bisschen aufgenommen, zwischen dem, was sozusagen die kognitive Leistung, die Verstehensleistung von diesem Thoren war, wenn er uns zugibt, dass er verstanden hat, was das heißt, ein Wesen, über das er noch nichts Größeres existiert, im Verhältnis zu seinen Glauben. Wie aber hat er im Herzen gesprochen, was er nicht hat denken können? Oder wie ist es möglich, dass er nicht hat denken können, was er im Herzen gesprochen hat und so weiter? Also das schauen Sie sich noch einmal unter dem Gesichtspunkt durch. Und das fünfte ist dann nicht mehr so wichtig für uns. Das ist ein Nachsatz. Also der entscheidende Punkt von voriger Woche noch einmal. Wir glauben, dass Gott das Wesen ist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das ist eine wirkliche, unbewiesene, vorausgesetzte Prämisse in dem Argument. Und das wird nie relativiert hinterfragt. Auf der anderen Seite steht der Typ, der Gott leugnet. Und jetzt fangen wir, ausgerüstet mit unserer Prämisse, mit dem zu reden an. Und reden mit ihm nicht über Gott, sondern wir lassen die Sache mit dem Gott und so, wir wissen, dass er nicht glaubt. Aber das lassen wir mal auf sich beruhen und reden mit ihm über dieses Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und da nehmen wir an, dass er versteht, was damit gemeint ist. Und das heißt, dass er diesen Ausdruck quasi denkend realisiert. Er hat im Herzen, wie hat er denn nicht denken können, was er im Herzen gesprochen hat, ne? Sozusagen. Also so, das heißt eben, dass er es gedacht hat. Und dann zwingen wir ihn zuzugeben, dass dieses Wesen dann aber eben nicht nur in seinen Gedanken existieren kann, sondern auch eine Existenz in der Wirklichkeit haben muss. Und dann trennen wir uns, sozusagen mit der Folgerung trennen wir uns wieder von ihm, lassen wir jetzt wieder dort stehen, wo er am Anfang war, und folgern für uns, dass er zugegeben hat, dass Gott existiert. Davon, dass er dadurch bekehrt worden wäre, ist keine Rede. Er hat zugegeben, dass das Wesen existiert, dass unser Gott ist. Seine Bekehrung wäre eine andere Sache. Wie gesagt, Sie müssen jetzt dazu auch selber wirklich noch dieses vierte Kapitelchen lesen, um zumindest zu sehen, dass er sich damit, auseinandersetzt. Ne? Also, wenn Sie das in moderneren Ausdrücken rekonstruieren wollen, worin liegt hier die entscheidende Differenz? Dass wir offen lassen, ob er weiß oder zugeben, ob er weiß oder zugeben würde, dass dieses Wesen, von dem er das und das schon zugeben musste, eben auch Gott ist und ob er also deswegen dazu sich veranlasst sieht, an Gott zu glauben. Man kann, wenn man den ganz streicht, diesen Gesprächspartner, ja, also wenn man den jetzt weglässt und sich nur anschaut, und das machen die meisten Leute, die sich heute mit diesem Argument auseinandersetzen, dass sie dem seine Rolle völlig streichen und nur über diesen einen Kerngedanken nachdenken, der den Übergang sozusagen von dem Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, zu seiner Existenz darstellt. Also, wenn man den Beweis sozusagen so wie soll man sagen, entschlackt oder verschlankt auf sozusagen sowas wie eine angebliche logische Grundstruktur, dann kann man ihn schon so darstellen, dass der Begriff Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, sozusagen von Anselm als Mittelbegriff gefunden ist in einem Syllogismus, durch den die Konklusion bewiesen werden soll, Gott existiert. Das kann man so machen. Ne? Also es gibt gute Rekonstruktionen, die zeigen, wenn man das Ganze einfach, wenn man den streicht und sagen wir nur als eine Denkaufgabe hinstellt, beweise, dass Gott existiert, das ist dann die Konklusion. Und jetzt soll man ein Argument dafür finden, für diese Konklusion, dass Gott existiert, dann, wie ich Ihnen schon einmal erklärt habe, ist im Rahmen der aristotelischen Syllogistik, besteht die Aufgabe darin, einen entsprechenden Mittelbegriff zwischen Gott und Existenz zu finden. Und man kann es so darstellen, dass die Vorstellung eines Wesens, über das hinaus nichts Größeres existiert, Mittelbegriff ist. Die akzeptierte Prämisse ist, Gott ist das Wesen, das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und dann, zweite Prämisse, für die man allerdings extra jetzt noch einmal argumentieren muss, das Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, existiert notwendig auch in Wirklichkeit. Konklusion, Gott existiert notwendig in Wirklichkeit. Ne? Also Sie sehen, das ist ein Syllogismus, in dem die zweite Prämisse, die dann auch wirklich zur Konklusion führt, weil die erste steht dann sehr offen. Ne? Das haben Sie auch bei diesem Scotus Eriugena gesehen. Das ist eine offene, was ist der richtige Name Gottes? Ne? Und der sagt, naja gut, wir entscheiden uns halt jetzt einmal für Wesen über das hinaus. Man könnte auch sagen, der gestern in der Nacht im Schlaf, im Traum mir erschienen ist und gesagt hat, es wird alles wieder gut oder so. Nicht? Also oder von dem ich geträumt habe oder sozusagen mit dem ich vor weiß ich wie viel tausend Jahren in einer Wüste gerungen habe. Ja? Oder der mir erschienen ist, wie ich einmal meinen Kopf auf einen Stein gelegt habe in einer anderen Wüste und so weiter und zu mir gesprochen hat und so. Das könnte ich auch sagen. Aber oder der zu jemandem anderen gesprochen hat, der mir dann sein Wort mitgeteilt hat über eine lange Kette von Vermittlungsschritten und so. Das wäre alles möglich. Aber der wählt eben diesen. Wo also die zweite Prämisse, die sagt, das Wesen, über das hinaus ist Größeres gedacht und kann, muss notwendigerweise auch in Wirklichkeit existieren und nicht nur in meinem Verstand, sozusagen der wunde Punkt ist und für die man sozusagen einen extra Beweis brauchen würde oder auf die man sozusagen extra stark macht. Und das ist genau diese Passage, in der er sagt, nun ist es aber so, dass wenn es nur im Verstand existiert, dann wäre es ja gar nicht das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also ist das ein Widerspruch und aus dem Widerspruch können wir folgendes, da denkt man über gleich das, was der Widerspruch wäre, nämlich so, das ist noch größere. So funktioniert der Beweis an sich betrachtet, ohne diesen ganzen Hintergrund mit den Glaubensüberzeugungen. Das ist eine Rekonstruktion von dem Beweis, von der aber meines Erachtens schon ziemlich fraglich ist, ob an die ist auch richtig. Ich meine, die stellt nichts falsch dar an der Sache. Und die ist auch hilfreich, wenn man sich das so vorstellt. Aber es ist meines Erachtens schon ziemlich fraglich, ob das die Art und Weise gewesen wäre, wie Anselm selbst die Sache erklärt hätte, wenn man von ihm verlangt hätte, dass er sie weiter erklären soll. Und der Hauptgrund ist, dass eben natürlich aus verschiedenen Zusammenhängen schon eine Vertrautheit bestanden hat, bei ihm und bei allen mit dem sozusagen Grundideen, wie so ein Argument aufzubauen ist, wenn man nur die gewünschte Konklusion hat, vor allem in rhetorischen Zusammenhängen. Aber ob da sozusagen wirklich eine systematische Suche nach einem Mittelbegriff dazwischen liegt und ob die Vertrautheit mit dem aristotelischen Syllogismus oder das Vertrauen in die aristotelische Syllogismentheorie so groß war bei ihm zu der Zeit, das ist eine andere Frage, das bezweifle ich eher. Also systematische Darstellungen der aristotelischen Syllogistik von Aristoteles selbst in der ersten Analytik hat er jedenfalls nicht kennen können. Die hat es nicht gegeben. Die erste Analytik war für ihn sozusagen kein Text, der ihm zugänglich gewesen wäre. Aber wie gesagt, das ist eine Rekonstruktion. Ein anderer wichtiger Punkt, wenn man sich die Struktur des Beweises selbst anschaut, ja? Ja, naja, wenn Sie irgendwas beweisen wollen, okay, ja, das ist klar. Es ist halt so, wenn Sie irgendwas beweisen wollen, in dieser Auffassung vom Beweis, dann müssen Sie immer von irgendeiner Prämisse ausgehen, die lokal betrachtet, jetzt in der Kleinstruktur, sozusagen nicht bewiesen ist. Ne? Das ist klar. Ne? Das ist ja, wenn Sie einen Beweis führen von dieser Art, bei demonstrativen oder ostensiven Beweisen, ist das vielleicht ein bisschen anders, aber wenn Sie so einen Beweis führen, dann setzen Sie zunächst einmal immer etwas voraus, was als nicht bewiesenes schon akzeptiert ist. Ne? Jetzt können Sie natürlich sagen, aber das ist jetzt eine typische Frage, die Sie stellen, die sozusagen erst wirklich später virulent wird, in diese Art von Frage, später im Mittelalter virulent wird. Jetzt können Sie natürlich sagen, wodurch empfiehlt sich denn eine Prämisse, die ich jetzt annehme? Und in einem rhetorischen Zusammenhang empfiehlt sich eine Prämisse, die ich vorausschicke, einfach dadurch, dass ich annehme, dass sie von meinen Hörern akzeptiert wird, von meinen Ansprechpartnern. Also durch ihre Plausibilität. Das kann Plausibilität ganz generell sein oder eine Plausibilität, die auf ein bestimmtes Auditorium zugeschnitten ist. Ne? In einem wissenschaftlichen Zusammenhang, ja, würden wir sagen, reicht das nicht. In einem wissenschaftlichen Zusammenhang wollen wir, wenn wir eine Konklusion hieb- und stichfest beweisen wollen, von den Prämissen auch verlangen, dass sie ihrerseits bewiesen werden können. Und das führt sozusagen auf das Problem der sozusagen Einheit, Kompaktheit, Homogenität des Zusammenhangs, den eine Wissenschaft darstellt, nämlich ob sozusagen von jedem Punkt her, für den ich argumentieren möchte, ein Zugang möglich ist zu aller allgemeinsten, ja, höchsten Prämissen. Das ist jetzt eine, wodurch empfehlen sich die? Also die Position des Aristoteles selber war ja die, dass das Entscheidende für die Kompaktheit und Homogenität einer Wissenschaft ist, dass es überhaupt solche allgemeinsten Prämissen gibt, die ihrerseits keines Beweises mehr bedürfen. Das ist Nummer eins. Ich bin gar nicht sicher, manche Leute sehen das so, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass es die Meinung des Aristoteles war, dass solche allgemeinsten Prämissen sich dadurch empfehlen, dass sie evident sind. Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich bin so einer, da kann man über das eine oder andere streiten. Ich glaube, für den Aristoteles ist sozusagen der schwächere Standpunkt ausreichend, die dürfen einfach nicht noch weiter beweisbar sein, weil sonst sind sie nicht die Obersten. Hier in diesen Zusammenhängen, die wir hier meinen, kommt aber natürlich das Verhältnis sozusagen von irgendeiner beliebigen Wissenschaft zur Theologie ins Spiel. Ja? Und hier heißt nicht bewiesen, sozusagen nicht weiter ableitbar, aber sozusagen durch die Offenbarung empfohlen. Also das ist so, natürlich, aber das ist ein virulentes, dieses Problem stellt sich sozusagen so, wie wir es jetzt aufgeworfen haben, mit voller Kraft erst später. Ja? Also, was sozusagen Beweisansprüche in der Theologie eigentlich sind. Ne? Wie soll man sagen? Insofern ist es schon wichtig natürlich, dass, und darum habe ich das auch so dargestellt, dass man den Beweise nicht nur von seiner argumentativen Feinstruktur her thematisiert oder eben zuerst gar nicht von dieser Feinstruktur her, sondern da rede ich erst jetzt dazu, ja, sondern von diesem Setting mit dem Verhältnis von Glauben und Rationalität her, von diesem Gesamtsetting her. Das ist sehr wichtig. Also ich glaube ja, dass so gut wie alle heute diskutierten Varianten und Rekonstruktionen dieses Beweises, zum Beispiel der berühmte und für die Philosophiegeschichte enorm entscheidende Wiener Mathematiker Kurt Gödel, der im 20. Jahrhundert gelebt hat, hat versucht, über lange, lange Zeit, viele Jahre, ich glaube Jahrzehnte hinweg, sozusagen einen Beweis, der sozusagen von der Denkfigur dieses Beweises ist, selber zu entwickeln. Ja? Also das ist ein hochaktuelles Problem, dieser Beweis. Aber ich glaube ja, dass mehr oder weniger alle interessanten Rekonstruktionen davon, die heute diskutiert werden in der theoretischen Philosophie, sehr, sehr weit entfernt sind von dem, was Anselm im Sinn hatte oder wollte. Und ich habe mit dem begonnen, was er im Sinn hatte oder wollte und sage Ihnen jetzt, eine Variante sozusagen da ein Gerüst, ein Skelett sozusagen herauszuholen, das ist die, dass man sagt, das ist ein Syllogismus, im Prinzip ein Syllogismus und dieser Begriff des Wesens, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, das ist der Mittelbegriff, den man sucht, um für die Konklusion ein Argument zu finden. Ein anderer Punkt, auf den man sich sehr, sehr konzentriert hat und auf den sich vor allem viele Gegner des Beweises konzentriert haben, ist die Interpretation des Wortes Größe in dem Konzept, das diesen Mittelbegriff bildet, das Wesen über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, was das eigentlich heißen soll. Und da ist der Angelpunkt für alle oder für fast alle, insbesondere. Lassen wir jetzt einmal die direkten Einwände, die an Anselm selbst gemacht worden sind, beiseite. Also es gibt da sozusagen, es ist ihm direkt ein Einwand gemacht worden, der wird reproduziert meistens in den Schriften, also in den Texten, die von dem Proslogion gegeben werden. Und dann wird auch noch die Antwort des Anselm auf diesen Einwand. Aber über das unterhalten wir nicht, brauchen Sie nicht. Das ist ein gewisser Typ, den Namen könnte man, der heißt Gaunilo, der hieß Gaunilo. Dieser Opponent. Ne? Und der hat also dann einen Einwand gemacht, so, über den sprechen wir nicht. Wir sagen, zum Beispiel bei Kant. spielt Folgendes eine große Rolle. In der Interpretation dieses Begriffs, was heißt eigentlich Größe? Der entscheidende Punkt, an dem da alle einhaken, ist der, dass er sagt, und wenn es nur im Verstande wäre, dann wäre ein Etwas, das alles das ist, was dieses im Verstand ist, plus in Wirklichkeit ist, sozusagen noch um ein Stückel größer. Und das kann ja nicht sein, weil wir ja angenommen haben, dass das, was wir denken, eben das Größte ist, über das hinaus nichts gedacht werden kann. Also Reductio ad absurdum. So etwas kann nicht sein, dass sozusagen noch was anderes, dass es nur, es kann nicht sein, dass es nur im Verstand existiert. Und aus dieser Phrase, dann wäre etwas, was so ist wie das, plus noch in Wirklichkeit existiert, wird eben so interpretiert, dass man das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, von Anfang an sich vorgestellt hätte, als etwas, was aus lauter solchen Stückeln zusammengesetzt ist. Also das sozusagen die Größe, die das hat und die sozusagen die maximale Größe ist, etwas ist, was man sozusagen, da ist das drinnen und das drinnen und das drinnen, da ist eben alles drinnen und dann kann man noch was dazugeben und das ist eben die Wirklichkeit. Ja? Also das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, nach dem Modell gedacht wird, naja, also was ist denn das, über das hinaus nichts Größeres gedacht wird? Es ist sozusagen, also was weiß ich, es hat, sagen wir es einmal konditional, wenn man sich ja nicht sicher sein kann, dass man da wirklich immer das Richtige trifft, nach dieser Diskussion, die wir schon bei Scotus et Jugena gesehen haben, sagen wir, wenn es eine Farbe hat, dann hat es auf jeden Fall die tollste Farbe. Ne? Und wenn es ein Gewicht hat, dann ist es auf jeden Fall das Schwerste. Wenn es gescheit ist, dann ist es auf jeden Fall das Gescheiterste von allen und so. Und da geben wir halt jetzt alles von allen immer das meiste dazu und dann ist es das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Es ist das Strahlendste von allem, es ist das Beste von allem und so weiter. Ursuper, ne? Sozusagen, von allen. Und dann käme halt noch das dazu. Das heißt, das ist die Idee, da, also diese Stücke, ja, diese Elemente der Größe, ja, das ist etwas, was man dann die Perfektionen. Also Perfektionen ist sozusagen, man kann das Wort Perfektionen schon mit Eigenschaft übersetzen. Ja? Man kann das mit Eigenschaft übersetzen oder mit Attribut oder so. Ja? Aber es ist ein bisschen schärfer als nur Eigenschaft. Es heißt vor allem positive Eigenschaft. Wir können, also das haben wir schon voriges Mal angesprochen, wenn wir irgendwas charakterisieren, jede positive Charakterisierung, die wir von etwas geben, ist immer ein Ausschluss von etwas anderem. Ja? Daher entsteht für uns oft sozusagen die Frage, ob eine Charakterisierung von irgendeinem Gegenstand durch eine bestimmte Eigenschaft jetzt eigentlich wirklich sozusagen die positive Eigenschaft ist oder nicht sozusagen das Negative, was dazugehört. Ne? Gute Beispiele sind eben solche Adjektiva wie Unsterblichkeit. Ne? Also Unsterblichkeit ist ein Wort, das kann einen ein bisschen in die Irre führen. Ne? So grammatisch schaut es aus, als würde da eine Verneinung drinnen stecken. Ne? Als wäre das Positive die Sterblichkeit. Aber der Sache nach ist es schon eher umgekehrt, dass man denkt, die Sterblichkeit ist eine Einschränkung von dem, was die Unsterblichkeit ist oder das Negative, vielleicht doch gescheiter, aber unsterblich. Jedenfalls nimmt man an, dass die Wesen, die unsterblich sind, höhere Wesen sind, als die sterblich sind. Ist immer eigentlich so gesehen worden. Könnte man auch einmal versuchen umzudrehen, oder ich will nicht sagen, dass niemand versucht hat, sich die Sache umgekehrt vorzustellen. Verstehen Sie, das ist die Frage, das wissen wir im Grunde nie so ganz genau, ist dieses So- und So-Sein nicht in Wirklichkeit, nicht das So- und So-Sein, sondern besteht es nicht vielleicht in Wirklichkeit nur darin, nicht so und so zu sein. Und bei dem Wort Perfektiones wird eben gemeint, dass man immer nur das trifft, was auf jeden Fall positiv ist. Ne? Und so wird sozusagen diese Größe dann verstanden, sozusagen als eine Akkumulation von Positivitäten, von positiven, aus letzter Sicht positiven Eigenschaften, und da kann dann halt nur eine dazu kommen, die darin besteht, auch in Wirklichkeit zu existieren. Also auch wirklich zu existieren und nicht nur als dieses und jenes gedacht worden zu sein. Dieser Gedanke, also diese Interpretation sozusagen dieses Größen, dieses Wesens von nicht überschreitbarer Größe als so eine Gesamtheit von Perfektiones, das ist für viele sozusagen der Schlüssel zur Widerlegung des Arguments, oder das ist der Schlüssel zu der Auseinandersetzung mit diesem anselbischen Argument, nämlich die Frage, ob man denn die Existenz überhaupt als so etwas betrachten kann, was zu den anderen Eigenschaften, die ein Ding hat oder ein Wesen hat, noch hinzutreten kann, sodass man es dann mit einem anderen Wesen zu tun hätte, als mit demjenigen, dem diese Eigenschaft nicht fehlt. Also, verstehen Sie, wenn man sagt, zwei Dinge sind dasselbe Ding, wenn es keine Eigenschaft gibt von der Art, dass wenn eines sie hat, sie nicht das andere auch hätte, dann ist es eben so, dass man sagt, ein Ding, das alle Eigenschaften hat, wie ein anderes Ding, aber eben die eine nicht, dass es auch existiert, ist eben einfach ein anderes Ding. Obwohl jede Beschreibung des Dinges eigentlich das Gleiche ergibt. Ne? Und das eine, das ist sozusagen der Streitpunkt. Ne? Also Leute, die sagen, also die größte Linie von Gegnern des anselbischen Arguments ist die, die sagen, die Falle liegt eben genau darin, dass das Existieren in Wirklichkeit eben einfach nicht eine zusätzliche Perfektion ist zu den anderen Perfektionen dazu. Ne? Also das Argument ist dann, wird dann oft in der Form vorgebracht, dass man sagt, naja, aber es ist doch klar, dass wenn jemand in der Zeitung ein Inserat aufgibt und sagt, ich bin bereit für jeden Preis der Welt, einen Mercedes-Baujahr 1975 mit 27 Türen, na, das ist ein schlechtes Beispiel. Nein, ich muss auch besser ist so, wenn jemand ein Inserat aufgibt, ich bin bereit, was weiß ich, 20.000 Euro für einen VW Golf Baujahr 2009 mit unter 70.000 Kilometer zu zahlen, dann ist das normalerweise hinreichend. Und er muss nicht dazu schreiben, dass er nur so einen kaufen will, der auch existiert. Ja, so, verstehen Sie? Das wird dann oft gebracht, das ist nicht notwendig, das fügt der Beschreibung, er sagt natürlich nicht genauer, was er kaufen will, wenn er sagt, dass er nur einen existierenden solchen VW Golf kaufen will, sondern indem er den VW Golf beschreibt, was da alles für ihn relevant ist, hat er schon gesagt, was das ist, was er kaufen will, und normalerweise setzt man nicht hinzu, und dann möchte ich außerdem noch, dass er existiert, ne? Dass er wirklich existiert. So, das ist der Punkt, der da ins Treffen geführt wird, dass wir normalerweise die Existenz in Wirklichkeit ja auch nicht so verstehen, dass es zu einer vollständigen Beschreibung des Dinges, dass wir da mal noch dazu käme als eine Eigenschaft. Da gibt es dann bei Kant relativ, also noch eine Spur subtilere Überlegungen und so, also die Frage, ob die Existenz eine Eigenschaft ist, überhaupt eine Eigenschaft ist, ist ein bisschen eine andere Frage, ob sie nicht vielleicht doch eine Eigenschaft war von anderer Art, wie die sogenannten gewöhnlichen Eigenschaften ist und so weiter. Das kann man unter vielen Aspekten sich noch durchdenken. Also das sind zwei Dinge, die Sache mit der Syllogistik und die Konzentration auf diesen Begriff, mit der Größe und was das heißt mit dem Hinzutreten der Existenz, zu allem, was wir in diesem Wesen schon gedacht haben. Das sind zwei Aspekte, unter denen das meistens, also auch heute noch, diskutiert wird. Was ich sagen würde, das hat mit dem zweiten sehr, sehr viel zu tun, also das ist in Wirklichkeit nur ein Nebengedanke dieser zweiten Denklinie, worauf man sich auf jeden Fall konzentrieren muss, das ist ja die Frage, der wunde Punkt in der Sache sicher, ob sozusagen man überhaupt sagen kann, dass durch die Kapazität des Denkens als solche, also durch die bloße Fähigkeit des Denkens, überhaupt ein Gegenstand bestimmt werden kann. Also eine Annahme, die Anselm die ganze Zeit da macht, ist ja, dass er sagt, und wenn der uns sagt, er hat verstanden, wenn uns der sagt, er hat uns verstanden, wenn wir werfen ihm ja einfach nur dieses an den Kopf. Wir sagen, pass auf, ich sag da mal was, hör gut zu. Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Verstehst du das? So, und jetzt sagt er ja. Und was Anselm macht, ist, dass er sagt, wenn er ja sagt, und wir hätten keinen Grund anzunehmen, dass er da nur schwindelt oder so, sondern wenn er das ehrlich und aufrichtig sagt, dass wir dann schließen können, dass es in seinen Gedanken existiert. Und das ist eine Sache, auf die man sich konzentrieren kann, ob das gescheit ist, sozusagen sowas zu sagen. Dass wenn einer was verstanden hat, dass es dann in seinem Geist sozusagen was geben muss, was quasi objektiv ist, was sich noch unterscheidet von seinem Denken. Also sozusagen eine Sache im Geist, die sich von ihrem eigenen Gedachtwerden oder Verstandenwerden noch einmal unterscheidet. Ne? Aber das benutzt er die ganze Zeit. Er sagt immer, es ist in seinem Geist und ist es dann auch in dem, das, was in seinem Geist ist, wäre dann nicht das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, wenn es nur in seinem Geist ist. Das ist eine bitzlige Frage, die man unter Umständen vielleicht ein bisschen lösen kann von dieser Geschichte mit den Perfektiones. Ne? Was ist sozusagen das wirkliche Kriterium dafür, dass einer sozusagen sich bei einem Ausdruck, den wir ihm vorlegen, was Bestimmtes gedacht hat, so wie wir sagen. Ne? Was ist das wirklich? Und heißt sich etwas Bestimmtes gedacht, wenn wir sagen, etwas verstanden haben, heißt sich etwas Bestimmtes gedacht haben, dann kommt die Frage, sind wir mit dem Ausdruck sich etwas Bestimmtes gedacht haben, darauf verpflichtet anzunehmen, dass es ein Etwas gibt, noch so abstrakt, dass da gedacht wurde. Ja, das ist sozusagen der springende Punkt. Und das ist ein Punkt, den ich, das setzt er die ganze Zeit voraus. Aber das kann man natürlich anzweifeln. Das ist was Problematisches. Noch einmal, wenn ich, das ist eine Brücke bei ihm, die er benutzt. Ne, der sagt, er hat es verstanden. Ich übersetze den Ausdruck, er hat es verstanden in, er hat sozusagen in seinem Geist etwas Bestimmtes gehabt. Es gibt etwas in seinem Geist, was das ist, was er verstanden hat. Und dieses Etwas, kann ich jetzt über dieses Etwas sozusagen als solches sprechen, unabhängig von dem, also ist sein das gedacht haben, sozusagen dasselbe wie verstanden haben, was ich gesagt habe. Da gibt es natürlich jetzt ganz tolle Alternativen dazu. Ne? Dass einer sagt, na, so ist das nicht. Wieso soll ich annehmen, dass jetzt sein Geist wird, dass er mich verstanden hat, besteht einfach darin, dass er in jeder Situation, in der dieses Wort eine große Rolle spielt, eben so reagieren wird, wie ich erwarte, dass er reagiert. Dass jemand verstanden hat, was ein Erdäpfelgulasch ist, das beweist sich nicht daran, dass man, wenn man in sein Hirn reinschaut, irgendwo eine Erdäpfelgulasch-Spirale oder Hirnwindung zu entdecken ist, sondern es beweist sich daran, dass er zum Beispiel, wenn er sich in der Früh seinen Kaffee macht, nicht ein Erdäpfelgulasch in den sozusagen hineingebracht, dass er nie was Falsches macht, dass er immer richtig, dass er, wenn ich ihm ein Erdäpfelgulasch hinstelle, dazu sagt Erdäpfelgulasch. Und wenn ich ihm einen Kopfbraten hinstelle, nicht sagt, das ist ein Erdäpfelgulasch. Darin besteht das jetzt Verstand. Das ist eine Möglichkeit, da brauche ich überhaupt nicht mich darauf verlassen, dass in seinem Hirn etwas Bestimmtes ist. Etwas Verstand zu haben, heißt eben, sich immer so verhalten, wie die Erwartungen derjenigen sind, die dieses Wort nach unseren Maßstäben korrekt verwenden. Aber bei Anselm ist es anders, da heißt etwas verstehen, sozusagen etwas gedacht haben und es wird aus dem etwas gedacht haben herausgeholt, dass es da ein etwas gibt, dass das ist, was gedacht wurde. Und dieses etwas wird auf einer abstrakten Ebene verglichen mit möglichen anderen Etwassen, ja, eben das angeblich Größte, weil das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, mit etwas, was nicht nur im Verstand existiert und dann ist es eben größer. Ja, so. Also dieser Schritt zu sozusagen einer Objektivierung, die noch nicht, das ist ja der Witz, die noch nicht sozusagen die Objektivität in der Wirklichkeit ist, sondern zuerst mal nur die Objektivität von was Abstraktem Verstand. Das ist für mich sozusagen etwas, was ich Ihnen jetzt gern, also die Existenz im Geist sozusagen. Die Existenz im Geist, das ist die Sache, die man, und das habe ich Ihnen jetzt extra noch dazu gesagt, das ist ein Springpunkt, weil das ordnet diesen Gedanken, das selbst in den Aufbau hinein, ein bisschen, den ich in der Vorlesung da habe. Ne? Was ist die Frage der, des Verhältnisses von solchen Sachen, die wir denken, zu dem, was sozusagen wirklich ist. Das werden wir dann gleich noch einmal sehen. Also, Schluss damit, ein paar Namen, die großen, die zwei größten, berühmtesten Opponenten gegen den Beweis, abgesehen von diesem Granillo, sind der heilige Thomas und Kant gewesen. Zwei ganz große, wie kann man sagen, Befürworter ist nicht ganz das richtige Wort, aber zwei große Sympathisanten mit dem Beweis waren Descartes und Leibniz und eventuell vielleicht auch Kurt Gödel. Aber insbesondere Descartes, der so mehr oder weniger plausibel machen kann bis heute, dass er den Beweis sozusagen selber noch einmal erfunden hätte. Also da gibt es Streitereien darüber, ob er sozusagen das gelesen hat und sich dann gedacht hat, das kann man abkupfern für bestimmte Zwecke oder ob er sozusagen ein zweites Mal noch selber drauf gekommen ist. Aber der gibt in den Meditationen über die erste Philosophie einen Gottesbeweis, der dieser Figur folgt und dem dann auch sozusagen tatsächlich postwendet, auch wieder von jemand anderem genau solche Einwände gemacht werden sich mit dem Anselm von dem Granillo. Bei Anselm, noch einmal ist es so, die Einsicht ist das Ziel des Glaubens. Also wir haben eben den Beweis nicht von dieser formalen oder von dieser strukturellen Seite her betrachtet, sondern von der Seite seiner Einbettung in diese Diskussion über das Verhältnis von Rationalität und Offenbarung. Und da gilt eben für Anselm, die Einsicht ist nicht die Voraussetzung, sondern das Ziel des Glaubens. Nur vom Glauben aus kann man zur Einsicht kommen. Also das spricht dafür, das ist eben dieser Aspekt, dass der Tor sozusagen im Herzen des Toren sozusagen noch extra was vorgehen muss, außer dass er dieses Argument verstanden hat, damit er ein Gläubiger wird. Das ist aber vor allem auch ein augustinisches Prinzip natürlich, das da wirkt. Glauben ist die Leiter für das Verstehen ist die Belohnung für den Glauben, heißt es einmal bei Augustinus. Also im Proslogion, in diesem Text, spielt es eine entscheidende Rolle, dass er mit solcher Sicherheit davon ausgeht, was ich Ihnen zuletzt erklärt habe, dass mit dem Verständnis des Ausdrucks das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, eine, wie man sagt, Existenzimplikation einhergeht. Also, dass er sozusagen den Ausdruck so sieht, dass wenn man das versteht, man sich auf die Annahme von etwas, allerdings ein abstraktes Etwas, nur im Geist, ne, verpflichtet. Die Existenz im Geist. Was ist das? Was soll das sein? Eine Existenz im Geist. Anselm nimmt nicht an, von vornherein, dass mit dem Verstehen eines sprachlichen Ausdrucks die Existenz eines unabhängigen Gegenstandes immer mit angenommen wird. Das nimmt er nicht an. aber die Existenz eines Quasi-Gegenstandes, eines abstrakten Gegenstandes im Geist. Und nur bei diesem einen ganz besonderen Wesen, und darum ist es wichtig, dass Sie selber auch noch einmal dieses dritte Kapitelchen lesen. Und nur bei diesem einen Wesen ist es so, dass aus dieser Existenz im Geist dann auch die unabhängige Existenz gefolgert werden kann. Verstehen Sie? Also, er nimmt nicht an, dass mit jedem sprachlichen Ausdruck wir uns darauf verpflichten, dass es in der Wirklichkeit sowas gibt, wie das, was dieser Ausdruck. Oft reden wir von Sachen und dann schaut man nach und stellt man fest, das gibt es gar nicht. Oder es werden Bilder von irgendwelchen Fabelwesen gemacht und so, und dann, die gibt es aber gar nicht. Und so. Aber man kann aber sehen, was los ist, man kann verstehen, was für eine Art von Tier das ist, mit seinen 27 Beinen, 30 Hörnern und weiß der Teufel was alles. So. Und dann ist aber eine Sache der Forschung, der Saurierforschung, um herumzugraben, ob es einen wirklich gegeben hat. Ne? So ein Ur-Dino. Es wird nicht angenommen, dass mit jedem sprachlichen Ausdruck man sich darauf verpflichtet, dass es das wirklich gibt. Aber es wird angenommen, dass es etwas gibt, das sozusagen im Geist die Objektivierung, sozusagen die objektive Variante von meinem Denken, dieser Art von Gegenstand ist. Und nur bei einem einzigen Ding, bei einem Wesen, ist es möglich, aus der Existenz im Geist auf die Existenz in der Wirklichkeit zu schließen. Das ist der Punkt. Drum, so wehren sich sowohl Anselm wie auch Descartes später dann gegen diese Einwände, dass ja daraus, dass ich mir das und das denke, nicht folgt, dass das auch wirklich ist und so weiter. Das glauben wir eh nicht, nicht, sondern es geht um einen Fall. Und das ist eben das mit der notwendigen Existenz. Aber die Existenz im Geist ist auch schon prekär. Und das ist eine Frage, dieses Prekäre der Existenz im Geist, das ist eine Frage, die eben auf den Boetius zurückverweist und überhaupt auf das Problem, wie die Beziehung zwischen einem sprachlichen Ausdruck und einem Gegenstand stabilisiert werden kann. Was wird denn eigentlich genauer davon impliziert, dass man einen Ausdruck versteht? Na, was ist sozusagen damit für eine Verpflichtung eingegangen? Ich lese Ihnen da jetzt eine Passage vor aus einem anderen Text von Anselm, der heißt Monologion. Und da können Sie da ein bisschen sehen, dass er da einen Schritt weiter ist als andere. Das ist ein hübscher Text, weil der nämlich sehr gut zu was passt, was wir schon besprochen haben. Da fängt er an, über die Sache zu reden, ob das Göttliche, ob das allervollkommenste Wesen so quasi einen geschaffen worden sein kann. Also das ist genau die Frage, die da bei diesem Scotus Eriugena eine Rolle spielt. Ne? Seit wann existiert es denn, dieses Wesen? Und dann sagt er, naja, das kann natürlich nicht geschaffen worden sein und so. Und dann argumentiert er dafür, dass es auch nicht so sein kann, in Abweichung von dem Scotus Eriugena, es kann auch nicht so sein, dass es sich selbst geschaffen hat, irgendwann einmal. Sondern ihm kommt es darauf an, festzustellen, dass es überhaupt keinen Anfang hat. Das heißt, dass der Begriff Anfang und Ende sozusagen keinen Sinn hat in Bezug auf dieses höchst vollkommene Wesen, dass es ohne Anfang und ohne Ende existiert. Also das ewig heißt nicht immer schon, sondern einfach was anderes ist als durch unsere Zeitbegriffe verständlich gemacht werden kann. Also aus sich selber oder durch sich kann diese Wesenheit keinen Anfang haben, obwohl sie aus sich selbst und durch sich selbst ist. Aber es kann nicht gesagt werden, dass sie sich irgendwann einmal selbst geschaffen hätte. Das ist ein Punkt der Kritik. Aber es ist noch nicht das, was ich da jetzt eigentlich meine. Und so kommt er dann an einen Punkt, wo er sagt, und das ist das, was ich meine, aber siehe, Jetzt erhebt sich erneut sozusagen ein großer Gegner unseres Verständnisses dieser höchsten Wesenheit, nämlich das Nichts. Und behauptet, also jetzt erinnert sie sich an diesen Fredegisius von Tour ein bisschen, ne? Der gesagt hat, das Nichts ist sozusagen zwar nicht ein Begriff, der was Bestimmtes bezeichnet, aber in einer bestimmten Situation hat er eine Bedeutung. Woraus wurde denn die Welt geschaffen oder woraus hat Gott das geschaffen, was er geschaffen hat? Er hat es aus dem Nichts geschaffen und in dem Kontext muss das was heißen. Substantia nihili, nicht? Heißt der, die Substantia nihili tenebrorum, nicht? Heißt diese Abhandlung. Erhebt sich das Nichts, nicht? Und behauptet, das alles war nichts wert, was wir hier argumentiert haben, denn wenn das, was oben durchbesprochen wurde, mit dem Bollwerk der logischen Notwendigkeit befestigt wurde, dann war vor der höchsten Wesenheit nicht etwas, noch wird etwas nach ihr sein, und das heißt also, vor ihr war nichts. Und was ist dieses Nichts? So, und da hat Anselm schon eine ganz andere Antwort, eine viel interessantere und modernere Antwort als dieser Fredegisius. Der Fredegisius sagt, der ist gezwungen, sowas zu sagen wie, also war das Nichts, bevor das war, und wenn das Geschaffene da ist, dann ist das Nichts nicht mehr, wenn das Geschaffene nicht mehr ist, dann wird wieder das Nichts sein und solche Sachen. Wieso hat also diese Wesenheit aus dem Nichts angefangen und wieso wird sie zum Nichts gelangen, wenn sie doch noch nicht war, als das Nichts schon war und nicht mehr sein wird, wenn das Nichts noch sein wird? Und da sagt er dann, er sollte also, wenn es geschehen kann, behauptet werden, dass das Nichts vor der höchsten Wesenheit nicht war, noch nach ihr sein wird, als dass, während dem Nichts vor oder nach ihr ein Platz eingeräumt wird, durch das Nichts jenes Sein ins Nichts versetzt werde. Denn einen doppelten Sinn enthält eine Aussage, wenn man sagt, dass Nichts vor der höchsten Wesenheit war. Und dann sagt er, ihr einer Sinn ist, dass bevor die höchste Wesenheit war, eine Zeit gewesen sei, wo das Nichts war. Ihre andere Bedeutung aber ist, dass vor der höchsten Wesenheit nicht irgendetwas gewesen sei. Ja, das ist ziemlich genau derselbe Schachzug. Das ist eigentlich ganz genau derselbe Schachzug, den Bertrand Russell am Anfang von seinem berühmten Aufsatz On Denoting macht, wenn er allgemein die ersten kennzeichnenden Ausdrücke erklärt. Nämlich, dass das Nicht, sozusagen das Wort Nicht, restringiert werden muss auf sozusagen seinen Gebrauch als Partikel der Verneinung und eben überhaupt nicht sozusagen jemals in die Position rücken darf, ein Subjekt in einer Aussage zu sein. Ne? Also sozusagen, denn der eine Sinn ist, und zwar das ist der irreführende, der missverständliche, dass bevor die höchste Wesenheit war, eine Zeit gewesen sei, da nichts war. Nichts groß geschrieben. Ihre andere Bedeutung aber ist, da war nichts, heißt nicht, da war was, das war nichts. Ja, versteht ihr, wie das zusammenhängt mit dem Gedanken bei dem ontologischen Argument. Ne? Wenn man sagt, da war nichts, dann heißt es nicht, da hat es was gegeben, das war nichts. So wie er dort immer folgert, der hat das und das verstanden, also gibt es etwas, was er verstanden hat. So ist es auch hier, wenn einer sagt, da war nichts, also muss es etwas geben, das war das Nichts. Nein, sagt er, so wird das Wort nicht einfach nicht verwendet. Das Wort wird ganz anders verwendet. Das heißt einfach, wenn man sagt, da war nichts, das heißt, es war nicht irgendwas da, was gewesen wäre. Ja? Es wird immer nur verwendet als sozusagen diese Partikel, die von irgendetwas eine Verneinung ausspricht. Und es ist nie selbst etwas, von dem eine Bejahung oder Verneinung ausgesagt wird. So wie ein Bertrand Russell sagt, F von nichts. Eine Aussage über das Nichts wird nicht dadurch bewahrheitet oder verifiziert, dass man nachschaut, wo das Nichts ist und dann schaut, ob es diese Eigenschaft hat, sondern das heißt einfach nur, von allem, was es überhaupt gibt, gilt diese Aussage nicht. Ne? Also das Nichts ist immer nur sozusagen die Partikel oder der Akt der Verneinung. Verstehst du? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen nicht annehmen, dass es nichts etwas ist, trotzdem hat der Ausdruck eine Bedeutung. Also das ist ein das ist eine dezidierte Meinungsäußerung, ein dezidierter Standpunkt in der Frage, worauf sind wir eigentlich, oder sagen wir, das kündigt einen dezidierten Standpunkt an in der Frage, worauf sind wir eigentlich verpflichtet, wenn wir etwas verstanden haben? Können wir, wenn ich sage, ich habe das verstanden, immer und über alle Bestandteile von dem, vor allem, was ich sage, dass ich verstanden habe, sagen, aha, dann gibt es also das. Weil sonst hättest du es ja nicht verstehen können. Das ist ja nicht so. Ja? Sondern es gibt gewisse Elemente, in denen, wenn ich sage, ich habe das und das verstanden, ich mich da verpflichten muss, dass es das und das gibt. Also Sachen von dieser oder jener Art. Aber nicht cum grano salis. Ne? In mein Verstehen gehen sozusagen Handlungen oder Leistungen ein, die haben keine solche Verpflichtung auf die Existenz einer jeweils dementsprechenden Sache mit sich führen. Und eine ausführlichere Darstellung oder die ausführlichere Stellungnahme zu dieser Art von Problem von Seiten des Heiligen, des Satzes von Canterbury, ist eben in einer Schrift, die den Titel hat De Grammatico. Das ist eine Schrift, die sich mit diesem Problem beschäftigt. In dieser Schrift De Grammatico, das ist sehr schwer, wie man das übersetzen soll. Also in Wirklichkeit müsste man das dann immer gleich mehrfach übersetzen, was das Wort De Grammatico heißt. Also mindestens zwei Varianten. Man müsste wissen, dass es sowohl heißt über den Grammatiker wie auch über das Grammatische. Worüber es nicht ist, ist eine Abhandlung über Grammatik, sondern es heißt De Grammatico, weil das Wort grammatisch oder grammaticus das Beispiel ist, von dem dort die Rede ist. Es ist nicht eine grammatische Abhandlung, aber es ist eine Abhandlung über ein Thema an der Schwelle zwischen Sprachlogik und Grammatik. Sprachlogik, Ontologie und Grammatik. Es ist besser, oder es ist für uns einfacher, wenn ich das jetzt ganz kurz skizziere, was er dort sagt, nicht an seinem eigenen Beispiel mit dem Grammatischen erläutere, sondern an einem anderen Beispiel. Also ich nehme einfach eins aus einem Buch von diesem Koppelsten über Philosophie des Mittelalters, von dem ich dann schon mal kurz was vorgelesen habe, ganz am Anfang. Der nimmt das Beispiel betrunken. Also nicht grammaticus, also grammatisch oder der Grammatik fähig oder Grammatiker, sondern er nimmt das Beispiel des Wortes betrunken und des Adjektivs betrunken und des dazugehörigen Substantivs Trunkenheit. Und wenn man das nimmt, dann geht es dem Anselm zuerst einmal darum, den Unterschied zwischen substantivischer und adjektivischer Verwendung zu machen. Also, dass es einen Unterschied gibt, ob man das Wort sozusagen als Substantiv verwendet und damit so quasi zumindest irgendwie die Existenz einer Sache impliziert, also die Trunkenheit, oder ob man das Adjektiv verwendet und zwar vielleicht auch die Existenz, aber zunächst einmal einfach nur meint, dass irgendetwas, von dem noch nicht gesagt ist, wer oder was das ist, also ich kann mich ja mehr erinnern an diese großen Artikel, die in meiner Jugend immer wieder erschienen zu dem Thema der Trunkenheit bei der Hauskatze, Alkoholsucht bei der Hauskatze, was viele meiner Freunde sehr beunruhigt hat, dass da nichts mehr herumstehen lassen und so. Und also wo das außer Acht bleibt, wer oder was das sein könnte, sondern einfach nur die Eigenschaft, die Qualität des Betrunkenseins. Also diese Unterscheidung zwischen adjektivischer und substantivischer Verwendung ein und derselben Wort so quasi, das meint, das zielt ja in einer gewissen Weise, scheint ja in einer gewissen Weise genau auf diese Frage hinzuzielen. Verpflichten wir uns jetzt darüber, dass es oder nicht, dass es da was gibt. Ne? Aber man kann doch diesen Unterschied in der Existenzverpflichtung oder keine nicht einfach parallelisieren mit dem Unterschied zwischen adjektivischer und substantivischer Verwendung. Man kann nicht einfach sagen, wenn es als Adjektiv auftaucht, dann wird es immer von einer anderen Sache gesagt, dass sie diese Qualität hätte. Und wenn etwas anderes von der Trunkenheit gesagt wird, wie zum Beispiel, dass sie lästig ist, wenn man gerade eine Vorlesung hält, dann ist die Trunkenheit selber sozusagen die Substanz. Dann mit dem Hauptwort geht sozusagen die Existenzverpflichtung einher. Denn wenn das so wäre, dann hätte der Begriff Substanz gar keinen ontologischen Gehalt mehr. Und da findet eben Anselm als einer der ersten sozusagen eine Terminologie-Lösung, die Lösung in Form einer Terminologie, nämlich der Unterscheidung, das sind jetzt Dinge, die Sie sich merken müssen, zwischen dem, was er die Appellatio auf der einen Seite und die Significatio auf der anderen Seite so eines Ausdrucks meint. Also mit Ausdruck ist jetzt immer das Neutrale gemeint, der neutrale Kern. Ne? Appellatio auf der einen Seite und Significatio auf der anderen Seite. Zwischen dem muss man unterscheiden. Und da ist die These das sind zwei theoretische Begriffe sozusagen, ja, die eingeführt werden. Das ist ein Paar von theoretischen Begriffen. Und im Hinblick auf dieses Begriffspaar werden jetzt Adjektive und Substantive unterschieden. Ja? Und zwar so, dass er sagt, ein Substantiv wie Homo, der Mensch, bei dem ist das Significatum und das Appellatum dasselbe. Appellatio ist nämlich die Relation zwischen dem Wort und dem Gegenstand, von dem es verwendet wird. Also die Appellatio eines Wortes muss zu klären, heißt den Gegenstand präsentieren, ja? Auf den man sich bezieht. Während die Significatio das ist, was wir die Bedeutung nennen würden. Also das, was wir verstehen, wenn wir das verstehen, das sehen Sie genau, wie diese Fragen jetzt noch einmal sozusagen in einen theoretischen Rahmen gebracht werden, in dieser Schrift De Grammatico, wie die unterschieden werden. Ne? Dieses Begriff der Appellatio Significatio dient genau zur Unterscheidung zwischen einerseits der Ebene, auf der wir sagen können, wir verstehen es, und andererseits der Ebene der Verpflichtung auf die Existenz von irgendwas. Ne? Die Significatio ist das, was wir verstehen, wenn wir ein Wort verstehen, auch wenn wir nicht einen Gegenstand präsentieren können, der die Appellatio ist. Und so ist es eben bei den Adjektiven so, dass bei ihnen die Significatio und die Appellatio auseinandertreten. Natürlich können wir sozusagen ein Adjektiv auch immer so verwenden, immer in einem Zusammenhang verwenden, wo dadurch etwas bezeichnet wird, wo es eine Appellatio gibt. Aber das ist immer indirekt. Also Beispiel, ein Substantiv, das lese ich jetzt aus einem interpretierenden Buch vor, ein Substantiv wie Homo hat dasselbe Significatum und Appellatum, ein Adjektiv wie Albus, weiß, Significat per se, also bezeichnet, bedeutet, Weiße habend, weiß sein, die Qualität als etwas Anhaftendes. Und das Subjekt, die Substanz, würde hier nur mittelbar durch etwas anderes bezeichnet, nämlich durch die zusätzliche Erkenntnis, dass sich die Eigenschaft tatsächlich in einem bestimmten Träger, der zum Beispiel ein Mensch ist, findet. Ja, also das ist ganz, ganz entscheidend. Die Eigenschaft findet sich in einem bestimmten Träger, aber die Eigenschaft selber, sozusagen das Adjektiv selber, Weiße habend, ja, das ist sehr wichtig, dass er sagt, das Adjektiv weiß sein, Weiße habend und nicht weiß oder das Weiße. Es ist nicht selber es ist nicht selber der Gegenstand, auf den es zutrifft. Dafür wird aber diese Eigenschaft vom Träger ausgesagt, das heißt, der Träger ist das Appellatum des Adjektivs. Das Adjektiv hat sozusagen eine erborgte Appellatio. Ja? Verstehen Sie? Das ist ungefähr so ähnlich, wie auch bei Aristoteles das Verhältnis von zweiter Substanz zur ersten Substanz gedacht wird. Oder, das Adjektiv, wenn es einen Träger hat, hat diesen Träger immer erborgt. Die Signifikanz und die Appellatio oder die Referenz, würden wir heute sagen, fallen nicht zusammen. Und das scheint für alle Adjektive eben zu gelten. Durch ein Adjektiv wird nur eine Form prädiziert. Also ein Beispiel aus dem Anselm. Der Name Mensch, lese ich jetzt seinen Text vor, bezeichnet ja an sich und als eine Einheit das, woraus der Mensch als ein Ganzes besteht. Sein wichtigstes Element ist die Substanz, Ursache aller Erkenntnis, weil sie diese voraussetzt, sondern weil diese umgekehrt die Substanz voraussetzt. Es besteht ja kein Unterschied, ohne den die Substanz nicht existieren kann, und keiner dieser Unterschiede kann aber ohne die Substanz existieren. Deshalb kann man sagen, Mensch ist eine Substanz und eine Substanz ist Mensch. Dagegen kann man nicht sagen, Mensch ist Rationalität oder Rationalität ist Mensch, sondern man kann nur sagen, der Mensch hat Rationalität. Und das Appellatum, das was mit Rationalität haben sozusagen referiert wird, muss immer als etwas anderes auch noch bestimmbar sein können. Die Rationalität, die Weiße selbst, das Weißsein selbst ist nicht das, was weiß ist. Ja? Aber natürlich kann, wenn man sagt, Smoking Dinner Jackets wollen Sie jetzt kaufen, sagt das Weiße. Ja? Dann habe ich natürlich wollen Sie den Schwarzen, den in Lila oder mit den Köpfpunkten oder wollen Sie den Weißen? Und ich sage, den Weißen würde. Und dann habe ich eine Referenz geschafft. Aber ich habe sie nur umwegig geschafft, über das Dinner Jacket. Ne? Verstehen Sie, das ist gemeint. Ja? Mit dieser Unterscheidung. Das Signifikatum schließt nicht das Appellatum schon in sich. Während der Mensch oder Homo ist es so. Worüber wir sagen, dass ihm die Eigenschaft Mensch zukommt, das ist der Mensch. Ein anderes Beispiel, noch bevor ich weiß, dass das Pferd weiß ist, bezeichnet mir der Name Pferd die Substanz des Pferdes an sich und nicht durch etwas anderes. Der Name weiß aber bezeichnet die Substanz nicht an sich, sondern durch etwas anderes. Nämlich dadurch, dass ich weiß, dass das Pferd weiß ist. Also, ja? Also das ist bei ihm sozusagen diese Idee, dass er diese Unterscheidung macht zwischen Signifikatio und Appellatio und diese theoretische Unterscheidung jetzt sozusagen benutzt, um den Unterschied zwischen Adjektiven und Substantiven, zwischen adjektivischer und substantivischer Verwendung zu erklären. Und wir können das so interpretieren, dass das sozusagen eine Antwort auch eröffnet, Antwortmöglichkeiten eröffnet auf diese vorher beim Beweis gestellte Frage, wie ist die Beziehung zwischen dem, dass ich etwas verstanden habe, und der Notwendigkeit zuzugeben, dass es daher dieses Etwas gibt, was ich verstanden habe. Und das kann man verwenden, weil ich kann etwas verstanden haben, ohne darauf verpflichtet zu sein, dass es genau das gibt, was durch das benannt wäre, Appellatio, was ich verstanden habe, sondern es kann durchaus etwas anderes sein, dem eben das, was ich verstanden habe, dazu kommt. Das ist ein ganz springender Punkt. Auf einer sprachlichen Ebene wird hier ein Unterschied gemacht, der ontologische Relevanz hat. Und jetzt ganz schnell, jetzt müssen wir ein bisschen beeilen und das ein bisschen verkürzen. Das ist ein ganz wesentliches Stadium in der Weiterentwicklung sozusagen dieser sogenannten Universalienproblematik. Nämlich relativ bald danach, relativ gleichzeitig sozusagen gibt es schon Leute, die sagen, man kann bei jedem Ausdruck eine Appellatio, sozusagen seine eigene Appellatio von seiner eigenen Significatio unterscheiden. Also die das aufnehmen und sagen, das ist ein guter Unterschied, aber wir wollen nicht sagen, dass sich Adjektive und Substantive im Hinblick auf diesen Unterschied verschieden verhalten. Dass nämlich die Substantive oder die Gattungsbezeichnungen die sind, die, bei denen man das zusammenfällt, und die Adjektive sind die, bei denen das auseinanderfällt, sondern wir sagen, bei jedem Ausdruck muss man einfach unterscheiden zwischen seinem Signifikat und seiner Appellatio. Das hat natürlich jetzt zusätzliche Folgen, weil da muss man jetzt extra erklären, was eigentlich dann die Appellatio von sowas wie Weiß ist, wenn es eine eigene Appellatio hat. Also das sehen Sie schon, das sind genau diese Fragen des Universalienproblems. Existieren die jetzt auch extra oder nicht? Also so ein Philosoph oder Theoretiker, Intellektueller, der sich sowas überlegt hat, über den Sie weiter sonst nichts Wissen brauchen, aber es ist eine wichtige Figur gewesen, ein gewisser Gilbert von Poitiers. Aber der bedeutendste Nächste, der da kommt und der dieser ganzen Sache sozusagen eine andere Statur verleiht, ein anderes Profil gibt, ist eben dann Abelard gewesen. Also während Anselm irgendwie schon am Anfang des 12. Jahrhunderts gestorben ist, und der ist sozusagen eine Generation jünger, der Abelard, der ist 1142 gestorben, der hat da sozusagen neuartige Konzepte entwickelt. Der hat als Ausgangspunkt, der hat also echt sozusagen von den Gegenparteien her die Sache durchgedacht. Der hat sich dieses sogenannte Universalienproblem sozusagen nicht von einer vermuteten Lösung her durchgedacht, sondern einfach gesagt, die sagen das, die sagen das. Wo widersprechen sich die eigentlich? Was spricht für die? Was ist da haltbar? Was ist da nicht haltbar? Also der hat sozusagen die Extrempositionen aufeinander bezogen und versucht durchzudiskutieren. Wobei Extrempositionen heißt, den extremen Nominalismus von so jemandem mit diesem Rosselin, wenn Sie sich erinnern, der gesagt hat, es gibt schon die Universalien, das sind einfach die Wörter. Und so jemanden wie und allen realistischen, sogenannten realistischen Positionen, die gesagt haben, naja, natürlich existieren die Universalien, also die Weiße oder so extra. An sich. Auch ohne sich von irgendwas anderem sozusagen die Appellatio erborgen zu müssen. Und im Grund kann man sagen, geht es über weite Strecken genauso dahin, wird es genauso diskutiert bei ihm in denselben, mit denselben Fallstricken und mit denselben Argumenten wie bei dem Boetius schon. Also wo er da am Anfang seine Argumentation ein bisschen in dem Porphyrius-Kommentar vorgestellt hat. Er argumentiert gegen alle Varianten des Realismus, auch so ähnlich wie Boetius im Grund. Zum Beispiel, dass er sagt, die Gattung kann ja nicht sozusagen eine separate Existenz als Gattung, als eines haben, weil die Gattung kann ja nicht sowohl Säugetier wie auch Nicht-Säugetier sein. Nichts kann sowohl ein Säugetier sein, wie auch kein Säugetier sein. Aber die Gattung Lebewesen, wenn sie sozusagen als eine real existieren würde, dann wäre sie sowohl Säugetier wie auch Nicht-Säugetier, weil ja sowohl Säugetiere wie auch Nicht-Säugetiere Lebewesen sind. Also kann sie nicht eine abgetrennte Existenz haben. Also lauter Aporien, die es auch schon bei Boetius gibt. Seine Lösung ist die, und das ist eine neue Sache, das ist etwas ganz, ganz extrem Modernes. Seine Lösung ist eine nominalistische Lösung im Grunde. Also dass er sagt, er tendiert, er gehört eher zu der Partei derer, die sagen, die Universalien sind die Wörter. Aber nicht das Wort als solches genommen, der Ausdruck ist Vox. Ja, das Wort als solches genommen, das Wort nur als das Wort selber genommen, das ist die Vox. So wie der Roßler das gesagt hat, sondern das Wort vor dem Hintergrund einer Gewohnheit. Er verwendet nicht das Wort Gewohnheit direkt, also er verwendet nicht das Wort Habitus an der Stelle, sondern er verwendet das Wort Institutio. Institution, das Wort als Instituiertes, das Wort als Gebrauchtes. Es ist der Gebrauch des Wortes, der ihm seine Bedeutung gibt und der es zum Universale macht. Verstehen Sie ungefähr, was gemeint ist? Es kommt sehr nah an das heran, was ich Ihnen vorher als Alternative beschrieben habe. Worin besteht es, zu verstehen, was eine Erdäpfelgulasch ist? Ja, es besteht darin, das Wort Erdäpfelgulasch eben so zu verwenden, wie es alle verwenden und keine Fehler zu machen. Also sozusagen im Gebrauch des Wortes konsistent zu sein. Und zwar so konsistent zu sein, dass sich das Wort durch diesen Gebrauch von anderen Wörtern, die einen leicht abweichenden Gebrauch haben, unterscheidet. Ja, also konsistent und unterscheidbar. Der Gebrauch des Wortes, seine Institutionalisierung in unserem Leben, die Rolle, die es in unserem Leben spielt, ja, ist das, was ihm sozusagen seine Allgemeinheit gibt. Und das ist das, was man Bedeutung nennen sollte. Und das ist etwas, sagt er, quasi Objektives. Ja, das Objektive liegt aber, also es ist als etwas Eigenes beschreibbar, dieser Gebrauch. Den könnte man analysieren. Und das ist das Universale. Also seine Neuerung ist die, dass er unterscheidet zwischen, im Universalienproblem, zwischen drei Sachen unterscheidet. Nämlich zwischen der Vox, das ist das bloße Wort, von dem der Roßler gesagt hat, das ist das Universale. Der Res, der Sache, ja, und drittens dem Wort mit seiner Bedeutung. Das eigentliche Wort, also das könnte man jetzt sagen, das ist das, schreibe ich unter Anführungszeichen, weil da ist das jetzt terminologisch nicht so einfach, aber das eigentliche Verbum im Unterschied zur Vox. Nicht? Das eigentliche Verbum, ich habe noch immer über diesen Roßler gesprochen, haben gesagt, das schaut aus wie eine Patentlösung, die Wörter sind die Universalien. Ich habe gesagt, da kommt die Nachfolgefrage, was ist eigentlich das Wort? Habe ich gesagt, was ist ein Wort? Das ist ein Shift von der logischen Frage auf die grammatische Ebene, aber man darf nicht glauben, man ist jetzt sozusagen alle Probleme los. Jetzt muss man sagen, was ist ein Wort? Und Abelard ist einer der Ersten, der eine Antwort darauf gibt, was ein Wort ist, im Unterschied zu der bloßen Box, also zu seiner bloßen Erscheinung als Lautgestalt oder als Schriftzeichen. Nämlich zum Wort als Wort gehört die Gewohnheit dazu und die Gewohnheit ist ein Typus von Allgemeinheit. Das ist sozusagen die Reaktionsbereitschaft, dass wenn das Wort Erdäpfelgulasch fällt, im Wirtshaus ich sagen werde, das bestelle ich mir nie. Und das klar ist, was das ist, was ich mir da nicht bestelle. Und dass ich da konsistent bin. Dass wenn man einer was anderes anbietet, dass man sich, die kann das unterscheiden, das Erdäpfelgulasch von anderen Eintöpfen. Und so weiter. Also das ist der eine Schritt, dass er sagt, wir fassen das Sein des Universums, das dem allgemeinen Ausdruck korrespondierende Sein, die Existenzverpflichtung, ist nicht die Verpflichtung auf die Existenz einer bestimmten Sache zunächst einmal, sondern ist einmal zunächst nur die Verpflichtung auf die quasi Existenz einer institutionalisierten Gebrauchsweise, einer Reaktionsbereitschaft, einer Verwendungsweise. Ja? Was es gibt, worauf ich mich verpflichte, als etwas, was es gibt, ist ein gemeinsames Handeln auf der Grundlage. Und das ist natürlich bei so einem Ausdruck, wie das Wesen über das hinaus ist nichts höher, es gibt höchst zweifelhaft, was da diese gemeinsame Verwendungsweise, diese allgemeine Verwendungsweise ist. Ne? Das sieht man schon. Aber bei so einem Wort wie weiß oder wohlriechend oder sonst irgendwas, da ist das, oder von mir aus Erdäpfelgulasch, ist das kein so ein Problem. Allerdings gibt es jetzt Nachfolgeprobleme. Wenn man das jetzt sozusagen nimmt, das können wir jetzt nehmen als eine Möglichkeit zu realisieren, dass es wirklich zu jedem Ausdruck auch eine Appellatio gibt. Die Appellatio bei so einem Ausdruck wie weiß ist jetzt nicht die Weiße schlechthin, sondern das ist der Gebrauch von dem Wort, den wir normalerweise machen. Aber das reicht natürlich jetzt nicht ganz aus, das ist ein bisschen zu dünn. Es gibt, was heißt denn hier, was für eine Art von Sache ist denn ein Wortgebrauch im Vergleich mit einer Sache, die man wirklich auf dem Tisch legen kann, ne, sozusagen. Oder was ist bei... Und da... Also es gibt ja dann keine Sache als Einzelding. Da gibt er auch, auf dieses Problem gibt er auch im Grund die gleiche Antwort, seine Antwort liegt in der gleichen Richtung wie schon bei Boetius. Oder, wie soll man sagen, sie liegt in der gleichen Richtung. Er verwendet das gleiche Wort für seine Antwort. Er sagt... Das Keyword, das Schlüsselwort zur Beantwortung dieser Frage ist Abstraktion. Allerdings, das ist auch bei Boetius schon die Antwort gewesen, ne? Der gesagt hat, wenn das Allgemeine mit dem Gegenstand, auf den es bezogen werden sollte, nicht übereinstimmt, dann müssen wir deswegen nicht unbedingt sagen, es ist falsch, nicht? Sondern wir unterscheiden zwei Arten von Nicht-Übereinstimmen. Das Falschsein durch Zusammensetzung und das mit der Abstraktion. Das sind die Beispiele mit der Linie und so. Nicht? Und so sagt auch der Abelard, Abstraktion ist es. Es sind eben abstrakte Gegenstände, auf die wir uns da verpflichten. Allerdings fasst die Abstraktion etwas differenzierter auf. Er sagt... Die Significatio Intellectum. Also Significatio Intellectum ist dieses Abstrakte. Und das ist genau das, was von der Sprache her, von der Ausdrucksweise her, bei Anselm gemeint ist mit das, was man im Geiste hat. Der Anselm sagt, wenn du es verstanden hast, dann hast du es also im Geist. Und für das hat Abelard jetzt einen Terminus technicus, ne? Die Significatio Intellectum. Das ist dieses Sein im Geist. Aber was er sagt ist, das können wir nicht als einen Gegenstand betrachten, den wir so ohne weiteres vergleichen, auf dieselbe Ebene stellen können wie andere Einzelgegenstände, die sozusagen, wir können das nicht vergleichen, wir können das nicht machen, was Anselm gemacht hat und sagen, wir vergleichen jetzt diese Significatio Intellectum, das, was du gedacht hast, wie du verstanden hast, was sowas ist, mit etwas, was auch so ist, aber in Wirklichkeit existiert. Das geht nicht bei Abelard. Ja? Weil das ist ein Gegenstand anderer, der muss dort bleiben, wo er ist, im Intellekt. Ja? Und den kann man nicht mit etwas vergleichen, was, da kann man nicht sagen, das ist so, na, das ist eben genau so, wie wenn man sagen würde, man soll versuchen, sie warten jetzt schon so lange auf den, auf den Rennwagen, einer, der bei der Straßenbahn Holstein steht beim Burgtheater, wieso machen Sie denn das? Fahren Sie doch mit dem, den Sie sich vorstellen. Na? Ja, das geht nicht. Der Vorgestellte, der muss dort bleiben, wo er ist. Der kann nicht sozusagen auf die Schiene gesetzt werden. Und setzen Sie doch in den rein, an das Sie die ganze Zeit denken. Das geht nicht, so würde er sagen. Aber, und die Abstraktion, er erklärt, was Abstraktion ist, nämlich Abstraktion ist auf die Einzeldinge, wie ist denn das Abstrakte, wie ist ein abstrakter Gegenstand auf Einzeldinge bezogen? Also wie ist sozusagen die Weiße bezogen auf diese Dinge, die weiß sind? Durch deren Verhältnis zueinander, durch ihre Ähnlichkeit. Das Interessante an dem ist, also es ist schon eine sehr moderne Theorie, ne? Die Abstraktion hat ihre Basis in der Ähnlichkeit. Das Interessante ist, dass er das als Habitus bezeichnet, als Verhältnis. Also das Verhältnis, das vergleichende Basis sozusagen des Gegenstandsbezugs so eines abstrakten Dings ist die Vergleichstätigkeit. Und das heißt, die Dinge in ihren Verhältnissen zueinander sehen, als ob sie sich ähnlicher sind oder weniger ähnlich. Ja? Und da zeigt sich dann doch, dass er letztlich einen doppelten Habitusbegriff verwendet. Ne? Also dass er sozusagen das Abstrakte, die Universalien, sozusagen erklärt, indem er für das eine verwendet hat, das Wort nicht, aber der Sache nach ist diese Institution ja der Habitus, die Gewohnheit. Also die Abstraktion beruht sozusagen auf der Doppeltheit, auf einer Doppelbedeutung von Habitus oder Einstellung, nämlich der Einstellung, die Dinge zueinander haben, zugleich und die Einstellung, die wir zu den Dingen haben. Also wie wir uns angewöhnt haben, der Habitus, den wir gebildet haben, in Bezug auf das Verhältnis der Dinge zueinander. Das ist die Basis der Abstraktion, der Existenz sozusagen von etwas Universalem. Darauf sind wir sozusagen, als was darauf verpflichten wir uns. Wenn wir sowas sagen wie, es gibt ein helleres und ein dunkleres Weiß, aber es gibt kein rötliches Grün. Ja? Dann sagen wir, dass es die eine Sache gibt und die andere Sache nicht gibt. Ja? Aber wir verpflichten uns nicht auf die Existenz einer Sache, die das Grüne ist und das Helle ist und das Weiße ist. Ja? Aber wir sprechen von dem Grün und von dem und das wollen wir nicht aufgeben, dass wir davon sprechen können. Aber die Basis davon ist, dass wir das rückübersetzen können in Beschreibungen von Situationen, wo wir eben konfrontiert mit verschiedenen Gegenständen systematisch sagen, das ist grün, das ist rot, das ist ein Fall von, der kommt dem näher und so weiter und sagt, das ist hell, das ist dunkel, das ist ein helles Blau, das ist ein dunkleres Blau, das wird schon weiß oder so ähnlich. Solche, und diese Beschreibungen sozusagen eine Gewohnheit zu bilden, einen Habitus, eine Einstellung zu bilden, in Bezug auf die Einstellung, die Verhältnisse, die die Dinge zueinander haben, die wirklich existierenden Dinge, die weiß sind und blau sind und grün sind und niemals grün und rötlich zugleich sein können oder sowas. Ja? Also jetzt bin ich wirklich gar nicht so besonders weit gekommen. Also, aus dieser Idee von dem Abelard ist etwas entwickelt worden, was wir nächstes Mal ganz kurz beschreiben werden, die sogenannte Suppositionstheorie. Das ist eine irrsinnig komplizierte, ausgefuchste, sozusagen semantische Theorie, die sich die Leute da einfallen lassen haben. Und wenn wir das verstanden haben, gehen wir zum Hochmittelalter und haben dann auch ein bisschen, zumindest in der nächsten Stunde und am Anfang der übernächsten, wie soll man das sagen, ein bisschen weniger mit so ganz mit diesen Subtilitäten zu tun.